hatte keine großen Durchbrüche, sagte Merz vor Journalisten in Washington. Er freue sich aber auf das Gespräch. Die Hauptthemen seien der Krieg in der Ukraine, der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie die Sicherheit in Europa. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit wird Präsident Donald Trump den Bundeskanzler im Weißen Haus empfangen. Und dann geht es direkt zur Sache. Beim Vier-Augen-Gespräch im Oval Office vor laufenden Kameras. Trump könnte hier kritische Themen zur Sprache bringen, zum Beispiel den deutschen Außenhandelsüberschuss, den der US-Präsident immer wieder aufs Korn genommen hat. Auch ein Ausflug in die deutsche Innenpolitik ist nicht ausgeschlossen. Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio hatten Deutschland wegen angeblich mangelnder Meinungsfreiheit und Benachteiligung der AfD angegriffen. Friedrich Merz will vor allem außenpolitisch Akzente setzen. Als Trumpf bringt er die Beschlüsse der neuen Bundesregierung für deutlich höhere Militärausgaben mit.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Bundesaußenminister Wadephul hat Israel weitere Unterstützung zugesagt, aber auch die Politik der Regierung Netanyahu kritisiert. Bei einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Saar in Berlin sprach Wadephul die Lage im Gazastreifen und Siedlungspolitik im Westjordanland an. Hauptstadtkorrespondent Tim Assmann.
Die aktuellen Planungen zum Bau neuer Siedlungen seien klar völkerrechtswidrig, unterstrich Johann Wadephul. Darüber könnte man auch als Freund Israels nicht hinwegsehen. Von schockierenden Bildern aus dem Gazastreifen sprach der Bundesaußenminister. Was im Moment an Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet gelange, sei zu wenig. Wadephul unterstrich, dass Deutschland Israel weiter dabei unterstützen werde, sich gegen Bedrohungen von außen, zum Beispiel durch den Iran, zu verteidigen. Auf Nachfrage erklärte der Bundesaußenminister, Deutschland werde weiter Waffen liefern.
Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden mehr an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen dreier Somalier für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Politiker von Union und SPD verteidigten die Zurückweisungen. Der SPD-Abgeordnete Fiedler räumte aber ein, Aufgabe der Bundesregierung sei es, Rechtssicherheit zu schaffen. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden Verspätung. Aktuell stehen Passagiere je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Demnach wird es zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden erst im Herbst erwartet. Zum Berliner Karneval der Kulturen an diesem Wochenende werden wieder Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund um den Blücherplatz in Kreuzberg wird jetzt das Areal für das zentrale Fest vorbereitet. Es beginnt morgen und dauert bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug des Karnevals startet erstmals auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain und zieht von Höhe Proskauer Straße bis kurz hinter den Strausberger Platz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Aktuell in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Adlershof 21, in Grünow in der Uckermark 18 und in Guben in der Lausitz 25 Grad. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Shelley Kupferberg.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich mit dem Titel Another Day von Karen Casey.
This world is made with sweat and toil. Pushing muscle and elbow oil. We can't lie too long in the shade. Cause every day must be remade. Some days we fall, some days we fly. In the end we all must die. Our rotten flesh and broken bones will feed the ground that we call home. Will feed the ground that we call home.
And if that grows from a fallen tree, this song will go on after me. So lift your heart and dry your eyes.
Till the wild, sing the beauty of a newborn child. I like the alchemist of old. I've tried to spin my straw to gold. Most times a giver, sometimes a thief. So full of hope but prone to grief. And between freedom and despair, I know the truth is lying there. I know the truth is lying there.
This sprout grows from a fallen tree. This song will go on after me. So lift your heart and dry your eyes. It's another day to live and die. Another day to live and die.
Day 2021, da war er zu Gast in der Berliner Philharmonie und es war offenbar ein großes Ereignis. Leuchtende Augen sieht man noch heute, wenn Menschen dabei waren und es erlebt haben. Der Filmkomponist John Williams, er dirigierte die Berliner Philharmoniker, gab ein Konzert mit einer Art Best-of seines Schaffens und das Ganze ist dann auch auf Platte festgehalten worden.
Thank you.
John Williams' berühmte Star-Wars-Melodie, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung des Komponisten. Wir von Radio 3 waren damals dabei, haben das Ganze live übertragen. Ja, und das hätte eigentlich in diesen Tagen auch wieder der Fall sein sollen, genauer heute Morgen und übermorgen. Aus gesundheitlichen Gründen allerdings musste Williams leider absagen. An seiner Stelle dirigiert Stéphane Deneuve, sein enger Freund und musikalischer Wegbegleiter. Er ist derzeit unter anderem Musikdirektor des St. Louis Symphony Orchestra. Ich hatte die Gelegenheit, vor der Sendung mit Stéphane Deneuve auf Radio 3 zu sprechen. Schönen guten Tag. Hallo, Stéphane Deneuve.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
Gleichfalls, Stéphane Deneuve. Und wir werden das Ganze auf Deutsch und Englisch führen, dieses Gespräch. Der typische Williams-Sound. Was macht ihn für Sie aus?
I'm discovering a new even sound of John Williams when it's played by Virgin Orchestra of the Berlin Philharmonic. But it's interesting that John Williams was definitely very influenced by German composers. Of course,
es ist like schon was ganz Besonderes, sagt Stéphane Deneuve, eben hier mit den Berliner Philharmonikern das ganze Williams-Programm aufzuführen. All dieweil er einen neuen Klang entdeckt an der Musik, in der Musik. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass John Williams für seine Komposition auch große Vorbilder hatte. Deutsche Komponisten wie Wagner, Strauss, das alles hat ihn beeinflusst. Und diese Mehrschichtigkeit, dieser Reiche, dieser, ja, mächtige Klang mit den Berliner Philharmonikern jetzt zum Klingen zu bringen, das ist nochmal anders und neu und spannend. Sie werden, Stéphane Deneuve, ein ganzes Programm mit Williams Komposition präsentieren. Worin besteht denn für Sie der Reiz an dieser Musik, auch als Dirigent?
It's a music written from the heart and appealing to the heart, and it's a music made of incredible melodies.
Es ist zunächst eine Musik, sagt Stéphane Deneuve, die vom Herzen ausgeht und in die Herzen eingeht. Es sind unglaubliche Melodien, die hier verkomponiert worden sind. Die bleiben einfach im Kopf, noch Jahre später. Eigentlich ist das Ganze ja vor allem als Filmmusik gedacht. Und es ist auch sehr spannend, dass natürlich und selbstverständlicherweise die Cues sozusagen, die Schlüsselmomente, die Pausen, die Sequenzen dem Film entsprechend komponiert worden sind. Aber das Interessante ist, wenn man dann die Filmebene wegnimmt, funktioniert das Ganze auch bestens. Eigentlich hat diese Musik eine ganz eigene Logik und gerade als Dirigent fühlt es sich so an, als würde man viele kleinere Symphonien dirigieren. Und das Schöne ist, man kreiert auch neue Bilder im Kopf. Das macht großen Spaß. Nun springen Sie für John Williams, für diese Konzerte in der Berliner Philharmonie ein. Sie sind mit ihm befreundet, Stéphane Deneuve. Hilft das eigentlich beim Erarbeiten dieser Musik oder ist es eher so, dass es Sie hemmt?
Oh, I'm so privileged to know John Williams. And what is fantastic is that he is like his music and his music is like him.
Stéphane Deneuve fühlt sich wirklich beschenkt und privilegiert, diesen außerordentlichen Menschen kennen zu dürfen. Er sagt, er ist wie die Musik und die Musik ist wie er. Er ist ein leidenschaftlicher und ein sehr großzügiger, strahlender, neugieriger Mensch. Und das Ganze macht diese Bekanntschaft wirklich zu einem großen Geschenk für ihn. Und wenn er dann seine Musik dirigiert, wie es jetzt der Fall sein wird, dann hat er ihn auch immer vor Augen, seine, ja, sein Gesicht, seine Ausstrahlung, alles das spielt beim Dirigieren selbst für Stéphane Deneuve mit hinein. Ja, meine Frage hat sich wahrscheinlich erübrigt, Stéphane Deneuve, John Williams, wie erleben Sie ihn als Musiker, als Menschen? Sie haben gerade gesagt, offen, neugierig. Sprechen Sie oft, wenn Sie einander begegnen, über Musik und über was genau?
Well, what is fascinating is that it's very hard to speak to John Williams about himself because he's always curious to know about you.
Das Wunderbare ist und das Faszinierende gleichermaßen, sagt Stéphane Deneuve, wenn man John Williams begegnet, dann ist es ganz schwer, über ihn zu sprechen, denn das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Er möchte über sein Gegenüber immer unglaublich viel erfahren. Er ist sehr neugierig und wenn sie dann zusammen sind, sprechen sie über Musik, über alle möglichen Dinge, die in der Welt geschehen. Er ist sehr interessiert an Politik, verfolgt alles sehr genau. Das sind dann eher so die Themen. Erstaunlich ist auch immer wieder der Altersunterschied, der ja da ist. John Williams ist hochbetagt und dennoch gar nicht ist das Ganze spürbar, dieser Unterschied. Der spielt überhaupt gar keine Rolle. Und was wirklich besonders an John Williams ist, sagt der Dirigent Stéphane Deneuve, ist sein außerordentlicher Humor. Also wenn sie dann zusammen beim Essen sitzen, dann wird unglaublich viel gelacht.
I have one little anecdote for you.
Is that ja.
John Williams is very cultivated. He reads a lot.
Er ist öfter eben mit John Williams zusammen. Und John Williams ist ein unglaublich kultivierter Mensch, liest viel, also sehr belesen, sehr interessiert, sehr offen. Das hat sich bereits hier mitgeteilt. Und sie sprachen über vieles, unter anderem über die Musik von Haydn. Das war gerade eine Phase, da war John Williams sehr fasziniert von Haydn. Und dann kamen sie auf Poulenc. Und der John Williams erzählte, dass er unglaublich fasziniert ist von einer Melodie Poulenc's Hotel. Und auch Stéphane Deneuve kennt das Werk Poulenc's wunderbar. Und sie fingen dann zusammen an, in perfektem Französisch und vor allem auswendig diese Melodie und diese Worte zu singen. Und das hat Stéphane Deneuve dann doch sehr fasziniert, dass John Williams das alles mal ebenso ja, singen und intonieren konnte. Williams' erstes Konzert mit den Berliner Philharmonikern 2021 ist jetzt schon legendär. Man hatte wirklich den Eindruck, es hat sofort gefunkt. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie gehen die Philharmoniker an dieses Werk heran? Denn noch vor einigen Jahren war es, glaube ich, schwer denkbar, Filmmusik in der Berliner Philharmonie überhaupt in Konzertsälen so erklingen zu lassen. Da scheint sich einiges getan zu haben und diese Art von Musik gehört ja nun nicht zu dem üblichen Repertoire der Berliner Philharmoniker. Konnten Sie sich schon einen Eindruck dessen machen, wie die Phillies also daran gehen?
What I can tell you is that the orchestra musicians love and respect the music of John Williams and they
Also was er festgestellt hat, das Orchester liebt und respektiert diese Art von Musik sehr. Und im Gegenteil, er würde sogar sagen, sie werten diese Musik noch einmal auf mit ihrer Art und Weise, wie sie sich dieser Musik nähern. Und sie spielen sie, ja, respektieren diese Meisterwerke als Musik des 20. beziehungsweise 21. Jahrhunderts. Und sicher, noch vor Jahren gehörte sowas nicht ins Repertoire. Man kann es schon durchaus als eine kleine Revolution ansehen, dass diese Musik jetzt auf die Konzertbühnen der Welt kommt und eben auch mit einem Orchester wie den Berliner Philharmonikern gespielt wird. Also sie schätzen das unglaublich. Das ist sicherlich etwas Besonderes. Ja, und was ist die Deneuve-Note, die Sie den Konzerten geben wollen, Stéphane Deneuve?
Look, I feel very at home with the music of John Williams. I'm inspired by him as a person. I have been a lover, a fan of his music since I'm a child.
Er fühlt sich in dieser Musik absolut zu Hause. Stéphane Deneuve ist inspiriert von John Williams. Und er muss auch sagen, er ist ein großer Fan schon seit seiner Kindheit dieser Musik. Er erinnert sich noch, wie er E.T. sah. Zum ersten Mal Anfang der 80er Jahre kam der Film raus und er war ungefähr im gleichen Alter wie der Hauptprotagonist neben E.T., diesem jungen Elliot, und konnte sich absolut identifizieren. Und wenn er nun diese Werke aufführt im Konzertsaal, dann erinnert sich Stéphane Deneuve an seine eigene Kindheit. Und es ist irgendwie auch ein sehr US-amerikanischer Ansatz, eben ja Kindheit zu zelebrieren, die Purheit, das vielleicht Spontane, die Begeisterung für das Kindsein auch auf die ganz große Bühne zu setzen. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Was Stéphane Deneuve sich wünscht, er möchte gerne Kindern heute diese Musik ebenfalls weitergeben oder begeistern eben für Kindlichkeit. Nicht das Kindische steht für ihn im Mittelpunkt. Er will nicht falsch verstanden werden, nein, aber eine Begeisterung für Kindheit und Kindlichkeit. Das macht natürlich einen großen Unterschied und genau das würde er gerne weitergeben. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, Stéphane Deneuve, für diese drei Abende noch Zeit zu finden? Sie leiten ja in den USA zwei Orchester, arbeiten weltweit in Konzerthäusern. Wie konnten Sie sich diese drei Abende einrichten? War das jetzt kompliziert?
Well, I love music and Indeed, I'm very busy with the St. Louis Symphony Orchestra and the New World Symphony in Miami, which I adore.
Also, ja, er liebt diese Art von Musik. Es ist natürlich immer wieder klasse, auch in der Berliner Philharmonie zu Gast zu sein, bei den Philharmonikern. Und zufälligerweise, in der Tat, es ist richtig, Stéphane Deneuve hat gerade aufgezählt, wo er überall ist. Nächste Woche geht's nach Sao Paulo. Er hat in Amsterdam Verpflichtungen, er hat in ganz Europa Verpflichtungen, in den USA mehrere Orchester, die mit ihm derzeit arbeiten. Aber der Zufall wollte es, es ist seine einzige freie Woche gewesen und so konnte er sofort zusagen und für ihn war es offenbar auch gar keine Frage, es zu tun. Denn die Qualität, die Virtuosität, die Intonation, all das, was die Berliner Philharmoniker können und sind, das inspiriert ihn und das lässt ihn eigentlich noch mehr träumen und ist für ihn eben auch eine große Bereicherung. Deswegen hat er sofort zugesagt, das ist überhaupt gar keine Frage für ihn. Stéphane Deneuve, dann möchte ich Sie zum Schluss fragen, gibt es ein Lieblingsstück von John Williams, das Sie haben? So, is there a favorite piece by John Williams?
Ah, maybe, indeed, there is one particular moment, very particular moment. In the departure of E.T., there is a moment in the score that John Williams wrote Con Amore, and the melody there, di-da-da, is playing with a counter melody, da di da di da da, and those two melodies play together.
Also es ist schwer zu sagen, aber sicherlich gehört zu den Lieblingsmelodien ein ganz bestimmter Moment und das kann ich nicht so schön nachsingen wie Sie, Stéphane. Aber Sie haben es uns gerade präsentiert in E.T. Con Amore heißt dieses Stück und da gibt es eben den Moment, wo E.T. Aufbricht und diese Melodie, die ist für ihn ganz speziell, die liebt er. Und darüber hinaus ist es auch so, dass E.T. tatsächlich der Lieblingsfilm ist von John Williams, von den Filmen, für die er die Musik geschrieben hat. Und dieses Con Amore, dieses Motiv ist auch zwischen Stéphane Deneuve und John Williams ja sozusagen das, was sie auch miteinander verbindet. Manchmal singen sie es sogar zusammen. Ich wäre gerne mal dabei. Der Dirigent Stéphane Deneuve, er springt heute, morgen und übermorgen ein für den erkrankten John Williams in der Berliner Philharmonie auf dem Programm Filmmusikkomposition von John Williams, von E.T. über Star Wars bis Harry Potter, alles dabei. Es gibt auch noch einige Restkarten und wir übertragen das zweite der drei Konzerte live hier auf Radio 3, heißt morgen Abend ab 20.03 Uhr. Stéphane Deneuve, danke für das Gespräch auf Radio 3 und viel Spaß in Berlin.
Vielen Dank. Es war toll, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön.
Gleichfalls. Und hier hören wir Sie nochmal. Und zwar zufälligerweise mit Musik von Francis Poulenc, Les Biches, daraus das Rondo mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, das Sie lange geleitet haben. Stéphane Deneuve ist am Pult. Thank you. Stéphane Deneuve hier zu hören auf Radio 3 und das mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR und dem Rondo aus Les Biches von Francis Poulenc. Und heute Abend, morgen und übermorgen ist er dann zu erleben, denn er springt netterweise für seinen Freund, den erkrankten Filmkomponisten und Dirigenten John Williams in der Berliner Philharmonie ein. Es gibt noch einige wenige Karten und falls Sie es nicht schaffen, wir übertragen das morgige Konzert mit Musik von John Williams ab 20.03 Uhr hier auf Radio 3. John Lennons For No One, hier vorgetragen von Brett Mehldau.
Radio 3, Kultur kompakt.
Thorsten Fest ist zu mir gekommen, ja, mit einer Nachricht, die einen wirklich sorgevoll stimmen kann. In Ungarn ist der eigentlich für den 28. Juni geplante Christopher Street Day verboten worden. Und dagegen gibt es jetzt Protest.
Prominente aus Kultur und Gesellschaft haben vor einer weiteren Diskriminierung von queeren Menschen in Ungarn gewarnt. Per Gesetz sei queeren Menschen in Ungarn nun das Recht auf Versammlungsfreiheit genommen worden. Mit dem Verbot des CSD würde die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban einmal mehr rechtsstaatliche Prinzipien und bürgerliche Garantien untergraben und die Demokratie gefährden. Dies könne nicht hingenommen werden, heißt es nun in einem offenen Brief an die ungarische Regierung, an die Bundesregierung und die EU. Initiiert haben das die TV-Moderatorin Bettina Böttinger, die Publizistin Caroline Emke, der Comedian Thomas Hermanns und der Schauspieler Georg Uecker. Sie kündigten zugleich an, mit weiteren Unterstützern Ende Juni nach Budapest zu reisen. Und in ihrem Brief heißt es unter anderem, es darf in Europa nicht unwidersprochen bleiben, wenn der grundrechtliche Schutz von Menschenrechten und Demokratie ausgehöhlt und zerstört wird.
Teile der legendären Qumran-Schriftrollen vom Toten Meer sind möglicherweise älter als bisher angenommen.
Das hat jetzt eine Forschergruppe mitgeteilt. Die Qumran-Schriftrollen waren ja Mitte des vergangenen Jahrhunderts entdeckt worden mit antiken jüdischen Texten. Gegenstand der Forschungen jetzt waren zwei dieser Qumran-Fragmente. Eines war davon mit Textstellen aus dem Buch Daniel. Zur Altersbestimmung verwendeten die Wissenschaftler zum einen die bekannte sogenannte C14-Methode. Hier wird das Alter anhand von einem Kohlenstoffisotop bestimmt, datiert. Aber ergänzend verwendeten diese Forscher nun auch ein eigens entwickeltes KI-System. Und das hat die Schrift analysiert und war zuvor trainiert oder gefüttert worden, sozusagen mit 24 antiken Texten bekannten Alters. Und dieses Schriftanalyseverfahren, da guckt man sich also an, wie die Form der Buchstaben aussieht. Und mit beiden Verfahren kamen die Forscher nun zu der Einschätzung, dass die Daniel-Abschrift aus der Zeit zwischen 230 und 160 vor Christus stammt und damit aus der Periode, als vermutlich der letzte Abschnitt dieses Buches verfasst wurde. Und das zweite Fragment ist laut den Analysen sogar schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert anzusiedeln, ebenfalls nahe an der Entstehungszeit der biblischen Schrift.
Und jetzt gibt's noch einen Tipp, das ist ein musikalischer und der weist schon mal aufs Wochenende hin.
Ja, denn ich finde, das lohnt sich sicher. Musik genießen in einer herrlichen Naturlandschaft, einem Niedermoor im Norden Brandenburgs, da wo die Kraniche zu Hause sind. Das kann man nämlich tun beim Rienluch Musikfestival. Das geht dieses Jahr in seine dritte Ausgabe und der Festivalleiter Hartmut Rode, der hat hier bei uns auf Radio 3 erzählt, wie es im Rienluch so aussieht.
Mit fantastischen Dörfern und herrlichen Parkanlagen begeistert diese Landschaft durch eine reine Natur. Es ist grün, es gibt wunderbare Schauspiele in der Natur zu sehen, im Moment auch die ganzen Storchenpaare. Da haben wir herrliche Orte gefunden, haben selber einen Konzert- und Tanzsaal restauriert, leben dort mit unserer Familie dort und da passen 110, 120 Leute hinein.
Das sagt Hartmut Rode. Er ist der Leiter des Rienluch Musikfestivals. Morgen am Freitagabend startet das Festival. Die Eröffnung ist schon lange ausverkauft. Aber auch am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag gibt es dort Konzerte. Zum Beispiel Samstag 19 Uhr ein Serenadenkonzert in der Konzertscheune Weberhof in Langen. Und am Sonntag Wasser- und Elfenmusik in der Kirche in Wustrau. Los geht das um 18 Uhr und schon ab 16 Uhr gibt es im Garten Kaffee und Kuchen. Und am Montag ein weiteres Konzert in der Kulturkirche in Neuruppin. Um 17 Uhr geht das los. Und das ganze Gespräch mit dem Festivaldirektor, das kann man natürlich bei uns auf radio3.de noch nachhören. Und da gibt es dann auch einen Link zum Programm des Rienluch Musikfestivals.
Klingt wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank, Thorsten.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
another mother earth right now.
From Another Mother Earth, Holla My Dear auf Radio 3, 17.43 Uhr haben wir es gleich. Die Tragik ihres Lebens überschattet ihr Werk, die französische Bildhauerin Camille Claudel. Sie wurde früh als großes Talent erkannt, nicht zuletzt von dem Bildhauer der Zeit, das war Auguste Rodin. Sie wurde Rodins Mitarbeiterin und Geliebte. Nach der Trennung fühlte sie sich von ihm verfolgt, verwahrloste, wurde dann von ihrer Familie für den Rest ihres Lebens in eine psychiatrische Anstalt abgeschoben. Und jetzt stellt eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in Berlin ihr Schaffen in den Kontext der Zeit und insbesondere dem Werk des 10 Jahre jüngeren deutschen Bildhauers Bernhard Höttger gegenüber. Beide Wege kreuzten sich mehrfach in Paris, unter anderem in einer gemeinsamen Ausstellung in der Galerie Blot, das war 1905, die dieser Doppelpräsentation als Ausgangspunkt dient. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig hat sich die Ausstellung für uns angeschaut. Silke, was verbindet Camille Claudel und Bernhard Höttger über diese eine gemeinsame Ausstellung hinaus?
Na, künstlerisch waren beide sehr von Rodin und dessen impressionistischer Manier beeinflusst. Also die Oberflächen ihrer Plastiken sind nicht geschlossen, nicht glatt gespannt, sondern die sind so hingetupft und suggestiv mit einem Schuss Jugendstil. Jedenfalls bis 1905 war das so. Camille Claudel arbeitete dann nur noch wenige Jahre, bis sie eben psychisch zu krank wurde. Bei ihr gibt es dann eben keine so große Entwicklung mehr, ganz anders bei Bernhard Höttger. Seine Formensprache verändert sich um 1905 radikal. Die wird ruhig, reduziert und statt dieser nervösen Momenthaftigkeit werden seine Figuren blockhaft, monumental. Höttger war überhaupt nicht nur wandelbar, sondern auch vielseitig. Als Architekt schuf er mit der Böttcherstraße und dem heutigen Paula-Modersohn-Becker-Museum in Bremen Ende der 20er Jahre sehr eindrucksvolle expressionistische Bauten. Er war allerdings auch ein früher Nationalsozialist, was aber nichts daran geändert hat, dass die Nazis sein Werk als entartet brandmarkten. Aber um 1900 in Paris steht auch er zunächst wie Camille Claudel unter Rodins Einfluss, emanzipiert sich aber künstlerisch eben viel mehr von ihm. Was dann auch Rodin anerkennt: wäre ich nicht ein alter Mann, ich wollte diesen Weg gehen, den Weg zum Monumentalen, schreibt Rodin. Ja, und der andere Mann, der Claudel und Höttger verbindet und der sie gefördert hat, das war der Galerist und Gießer Eugène Blot. Und das ist das Besondere an dieser Ausstellung. Sie verfolgt nämlich mehrere Erzählungen rund um diese beiden Künstler.
Und was heißt das genau? Was sind das für Geschichten, die da erzählt werden?
Also zum einen wird die Rolle beleuchtet, die eben Eugène Blot für junge Künstler und Künstlerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris gespielt hat. Camille Claudel etwa wurde für ihre Arbeiten, die sie 1905 bei Blot zeigte, als eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart gepriesen. Auch Höttger übrigens, obwohl er Deutscher war. Von der Ausstellung damals hat sich eine Abbildung erhalten. Das war sozusagen der Keim für dieses heutige Ausstellungsprojekt. Man kann nicht alles gut erkennen, aber allein mal zu sehen, wie eine Galerie damals Kunst präsentierte, ja, so mit Topfpflanzen und Plüsch und vollgestellt wie in einem Wohnzimmer. Die Alte Nationalgalerie ahmt das jetzt so ein bisschen nach mit Pflanzen, mit Samtdraperien um die Türen und auch mal einem Perserteppich. Vor allem aber kann sie bis auf ganz wenige verschollene Werke von Bernhard Höttger alles zeigen, was vor 120 Jahren in Blots Galerie ausgestellt war. Davon hat sich nämlich auch ein Katalog erhalten. Also das ist die eine Spur. Und eine andere ist, was man über Eugène Blots Geschäftsmodell erfährt. Also eine Galerie mit angeschlossener Gießerei damals zu betreiben.
Das ist ja wirklich eine spannende Kombination. Was genau war denn das für ein Geschäftsmodell?
Also einerseits hat er eben vielversprechende Talente, die dann aber auch natürlich noch nicht so teuer waren, mit Ausstellungen gefördert, aber auch eben deren Bronzen gegossen oder von anderen gießen lassen. Wie das geht, wie viel Aufwand so ein Bronzeguss ist, warum der auch so teuer ist, das illustriert die Ausstellung ebenfalls. Und wie Blot dann unter Umständen aus einem künstlerischen Entwurf gleich mehrere Kunstwerke machte, indem er vergrößerte, verkleinerte oder Teile herauslöste beziehungsweise die Künstler dazu anregte, eine einzelne Figur zum Beispiel aus einer Gruppe herauszunehmen, so wie im Fall von Camille Claudels Die Flehende, die die Alte Nationalgalerie vor kurzem erst mit Hilfe der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung erworben hat und die jetzt eben den Bestand an impressionistischer Plastik dort ergänzt, ein Bestand, aus dem diese Ausstellung schöpfen kann. Denn es gibt auch dazu einen kleinen Exkurs mit Werken Rodins, aber auch zum Beispiel von Medardo Rosso mit seinen weich gezeichneten Figuren aus Wachs und jedenfalls Camille Claudels Flehende, eine weibliche Figur auf Knien, die Hände so flehentlich erhoben, die war eigentlich auch Teil der Dreiergruppe, das reife Alter mit einer alten Frau, die einen auch nicht mehr jungen Mann umfasst, der die auf Knien liegende junge Frau hinter sich lässt, sehr dramatisch. Muss man auch gar nicht unbedingt autobiografisch lesen, obwohl das natürlich oft geschieht. Also so funktionierte aus eins mach mehrere und das war natürlich ökonomisch ganz clever. Trotzdem schlitterte Blow wiederholt auch in finanzielle Schwierigkeiten, aber er hatte ein wirklich gutes Auge für Ausnahmekünstler und Künstlerinnen.
Liefert diese neue Ausstellung denn auch neue Einsichten?
Ja, also zum einen ist Camille Claudel durch zwei in meinen Augen einigermaßen klischeehafte Filme zwar sehr bekannt geworden, nur eben wegen ihrer traurigen Lebensgeschichte und nicht wegen ihres Werks. Das wird hier mal ein bisschen zurechtgerückt und eben auch in einen Zusammenhang gestellt. Ausgehend vielleicht von einer eher zufälligen Begebenheit, obwohl die Tatsache, dass sie mit Höttger zusammen von Blow ausgestellt wurde, das hatte ja schon eben einen Grund. Als Bildhauer an der Grenze von Impressionismus und Jugendstil waren beide sehr verwandt. Da war sie die bessere, originellere, elegantere. Aber er entwickelte sich weiter, entwickelte eben rasch einen sehr kraftvollen, kompakten, später dann expressionistischen Stil. Und ich finde, es ist auch eine sehr gute Idee, eben mal den Kunstmarkt, in diesem Fall den Galeristen Eugène Blow, mit ins Bild zu rücken. Der sorgte zum Beispiel dafür, dass Höttger zu den ganz wenigen unter den vielen ausländischen Kunstschaffenden in Paris damals zählte, der einen staatlichen Ankauf verzeichnen konnte. Auch um öffentliche Aufträge für Camille Claudel bemühte sich Blow. Ohne ihn wären wohl kaum so viele ihrer Arbeiten gegossen worden in ein Material, das überdauert. Das heißt, er war auch wesentlich für den Erfolg und gerade bei Camille Claudel auch für ihren Nachruhm. Als sie schon längst in der Psychiatrie war, verkaufte er noch hier und da eine Bronze von ihr. Sie ist 1943 gestorben, nach 30 Jahren Anstalt. Und da hätte es sonst wahrscheinlich kaum mehr Anhaltspunkte für ihre einstige künstlerische Existenz gegeben.
Eine Ausstellung, die also sehr viel erzählt. Im Übrigen finden sich ja auch einige Arbeiten Rodins wiederum im Vorgarten der alten Nationalgalerie. Auch da gibt es vielleicht einige Fäden, die gespannt werden. Silke Hennig über eine neue Ausstellung eben in der alten Nationalgalerie in Berlin ab morgen zu sehen und dann bis zum 28. September. Camille Claudel und Bernhard Höttger, Emanzipation von Rodin, so der Titel. Geöffnet ist die Ausstellung immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.
Look at my hands, look at my face. I am a man that has worked, has worked, has worked, has worked, has worked, has worked. Now do what I do, do what I say. I'll only tell you this once, this once, this once, this once, this once, this once. I live by the knife, and I die by the sword. I have a power as strong as your gods. I have seen flame inside the night. I have been framed, concealed and healed and revealed. I am a man. Only the strong
oh. the time is right. You hold me tight. Love's got me high. Yeah. Please tell me yes. And don't say no, honey. Not tonight. I need to have you next to me in more ways than one. And I refuse to leave till I see the morning sun creep through your window pane. 'Cause love won't let me. Listen now, the time is right. Turn down the lights and take my hand. We'll take a flight and spend the night in a wonderland. Now move a little closer to me. You owe it to yourself, and I will selfishly take a little for myself. And it's because of you that love won't let me wait.
Matthew Parker gemeinsam mit der WDR Big Band Köln hier auf Radio 3 und das um kurz vor 18 Uhr. Nach 18 Uhr können Sie mit mir zusammen einen Text von Hannah Arendt entdecken, ein Märchen. Ja, das hat sie geschrieben, Die weisen Tiere, so der Titel, und was sich dahinter verbirgt, dazu gleich mehr bei uns hier auf Radio 3. Thank you.
Und Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, von Samstag bis Montag, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt. Radio 3, vom RBB, die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. US-Präsident Trump hat im Weißen Haus in Washington Bundeskanzler Merz empfangen. Im Moment findet gerade ein Gespräch vor Journalisten im Oval Office statt. Merz sagte zum Auftakt, er freue sich außerordentlich über die Einladung. Geplant ist anschließend noch ein gemeinsames Essen. Merz hatte vorab schon vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Er erwarte keine großen Durchbrüche, sagte er vor Journalisten. Die Hauptthemen werden nach seinen Angaben der Krieg in der Ukraine sein, der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie die Sicherheit in Europa. Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins noch einmal gesenkt auf 2,0%. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparer müssen dagegen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach 4 Stunden Verspätung entschädigt werden. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister hat sich bei einem Treffen in Luxemburg dafür ausgesprochen. Das Europaparlament kann aber noch Änderungen an den neuen Regeln vornehmen. Bisher haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung, wenn ihr Flug mehr als 3 Stunden zu spät ist. In Brandenburg hat es in diesem Jahr bisher 125 Waldbrände gegeben. Laut Umweltministerium sind dabei zwischen März und Mai mehr als 27 Hektar Wald zerstört worden. Mario Köhne, RBB 24.
Im vergangenen Jahr mussten die Feuerwehren im selben Zeitraum nur zu 80 Waldbränden ausrücken. Der Frühling 2025 sei in Brandenburg so trocken gewesen wie seit Jahrzehnten nicht, so das Ministerium weiter.